Als Verlegerin habe ich natürlich keinerlei Recht, und das nehme ich tatsächlich auch sehr ernst, auf die redaktionelle Berichterstattung Einfluss zu nehmen.
Unser neuer Podcast Essen im Ohr.
Herzlich willkommen zum Gesprächspodcast Essen im Ohr. Mein Name ist Christian Pflug, ich bin Moderator und Chefredakteur bei Radio Essen und ich habe abwechselnd mit zwei weiteren tollen Hosts alle zwei Wochen prominente, interessante, hörenswerte Gäste im Radio Essen Studio. Heute zu Gast Julia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrats und Gesellschafterin bei der Funke Mediengruppe. Willkommen, Frau Becker.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Kann man sagen, dass Sie der oberste Boss bzw. oberste Bossin eines der größten Medien- und Verlagshäuser in Deutschland sind?
Also wenn man jetzt mal ganz formal korrekt auf meine Aufgaben, Sie haben das gerade angesprochen, schaut, ich bin Vorsitzende des Aufsichtsrates, Vorsitzende des Gesellschafterausschusses und Miteigentümerin. Ich berichte an niemanden außer an meine Familie. Deswegen würde ich mal sagen, die obersten Bosse, Bossinnen, um korrekt zu gendern, sind neben mir natürlich meine Geschwister und meine Mutter. Wir zusammen als Familie, wir führen die Funke Mediengruppe.
Wie fühlt sich das an, wenn Sie das hören, Chefin eines Familienmedienimperiums?
Das fühlt sich gut an, vor allen Dingen wegen des Zusatzes Familienunternehmens. Ich bin wirklich aus Überzeugung und mit großer Leidenschaft eine Familienunternehmerin, dass ich zudem das Vertrauen übertragen bekommen habe, ein großes Medienunternehmen durch die Transformation, aber auch durch viele Krisen zu führen. Das weiß ich unglaublich zu schätzen. Das ist aber auch tatsächlich der Grund, warum ich jeden Morgen aus dem Bett springe und losrenne.
Da kommen wir gleich noch im Einzelnen zu. Wir sprechen noch über Themen wie Medien im Wandel, Sie haben es gesagt, Transformation, journalistische Verantwortung, Nachwuchsarbeit, aber auch Familiengeschichte und Unternehmensgeschichte. Beides hängt eng zusammen und das macht es aufregend. Ist Funke ein renditesüchtiger Monopolist im Ruhrgebiet oder ein Unternehmen mit neuer Kultur und rosiger Zukunft? Werden wir alles thematisieren. Kurz noch vorweg, Essen im Ohr ist der Talk in eurem Podcast-Abo, bei dem schon Gäste wie Oberbürgermeister Kufen, Ordensschwester Regina, Comedyfigur Atze Schröder, Superintendentin Marion Greve, RWE-Trainer Christoph Dabrowski oder auch Bands wie Frieda Gold Rede und Antwort gestanden haben. Scrollt mal durch, was euch zum Downloaden gefällt. Ihr findet noch zwei weitere regelmäßige Podcast-Formate von Radio Essen in allen Podcast-Portalen, zum Beispiel den wöchentlichen Redebedarf und den täglichen Nachrichtenüberblick der Tag in 5 Minuten. So, kleiner Werbeblock beendet, das muss sein. Wir geben uns jeden Tag Mühe, ganz viel Content zu leisten. Frau Becker, sind Sie eher interviewscheu oder offensiv, wenn es um Mikrofone geht?
Ich würde schon sagen, dass ich vor einem Mikrofon, wenn ich dann erstmal da sitze, überhaupt nicht scheu bin. Ich glaube, das ein oder andere Interview aus der Vergangenheit belegt das auch. Aber ich wähle sehr, sehr dosiert aus, was ich mache, mit wem ich spreche. Ein Grund mehr, dass ich mich wirklich auf unser Gespräch heute gefreut habe.
Ich freue mich auch, jetzt mehr über Sie zu erfahren. Stellen wir Sie mal vor im akustischen Steckbrief. Vollständiger Name.
Julia Alexandra Becker.
Wann und wo geboren?
28.10.1972 in Essen.
Hier in Essen? Mhm. Wissen Sie, welches Krankenhaus?
Meine Mutter hat es oft gesagt, Elisabeth? Elisabeth.
Das kann gut sein.
Bei Professor Knapp.
Haben wir schon. Ich glaube, Atze Schröder ist da auch geboren.
Sehen Sie?
Da kann ich mich erinnern.
Ich glaube, wir sind uns da schon auf dem Flur begegnet.
Wer weiß. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
In Essen aufgewachsen, bis tatsächlich eine Woche nach meinem Abitur, dann bin ich nach München gezogen. Da bin ich erwachsen geworden, weil da wurde ich von meinem Stiefvater Günter Grotkamp direkt in ein Praktikum zu RTL, RTL Süd, das Landesstudio geschickt. Anschließend war ich bei der Süddeutschen, bei RTL in Köln. Also das Erwachsenwerden mit all den Erfahrungen, die dazugehören, die begann dann in München. Dort habe ich dann auch begonnen zu studieren. Und richtig, richtig erwachsen geworden bin ich dann einige Jahre später in Münster und dann im Oldenburger Münsterland. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, das erste Kind ist da geboren. Und ich glaube, wenn man selbst Mutter geworden ist, dann ist das Erwachsenwerden ab dem Tag auch abgeschlossen.
Da passt das nächste, aktueller Wohnort.
Albersloh im Münsterland, bei Münster, ein ganz kleines, süßes Dorf.
Also ein Dörfchen mit so noch Gutshäusern, so großen und Landwirtschaft eben viel.
Ja, also wir haben diese Seite von Münster oder des Münsterlandes zeichnet sich aus. Da gibt es nicht diese wahnsinnig herrschaftlichen Gutshäuser, sondern da gibt es in großer Zahl wunderschöne alte Kotten. Das kommt auch aus dem englischen Cottage. Also das sind mehr so etwas kleinere, geduckte Häuser, meist wunderschön bewachsen mit unglaublich toll angelegten uralten Bauerngärten. Und in so einem Kleinod wohnen wir seit 20 Jahren mit viel Land und Wiesen und vor allen Dingen Pferden drumherum.
Ich gucke mal gerade, ich habe hier so ein bisschen ein paar Stichworte über die Familie. Sie wohnen dort verheiratet mit Otto Becker, der Trainer der deutschen Springreiter. Da ist der Name sicher dem einen oder anderen bekannt. Und Sie haben aber einen weiten Weg dann eigentlich, wenn Sie regelmäßig nach Essen reinfahren müssen, oder?
Also es ist genau eine Stunde 15, sofern die A40 mir nicht im Weg steht oder vieles auf der A40 mir nicht im Weg steht. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr langfristig genauso von mir gedacht gewesen, weil wir lange eben im Oldenburger Münsterland gewohnt haben, in der Nähe von Vechta. Und als das erste Kind dann da war, war irgendwie auch der Wunsch, ein bisschen näher ans Ruhrgebiet zu rücken, sehr schnell da. Auch wissend, dass ich irgendwann natürlich, nachdem meine kleine Familie quasi dann komplett sein wird, mehr Aufgaben und Verantwortung im Unternehmen übernehmen werde. Und insofern ist diese Stunde plus minus 15 Minuten, das ist für mich eigentlich so der ideale Abstand, um nach einem langen Tag im Büro, und ich bin ja jetzt nicht ausschließlich, eben überhaupt nicht ausschließlich, nur in Essen im Büro unterwegs, aber das ist so die perfekte Zeit, wenn ich nach Hause fahre oder auch hinfahre, um mich entweder vorzubereiten, an Calls teilzunehmen, auch Podcasts viel zu hören, mich einfach so auf den Tag einzustimmen oder auch, wenn ich abends zurückfahre, mich wirklich ein bisschen von all dem wieder abzunabeln, den Kopf frei zu kriegen, weil wenn ich in Albersloh von meinem Hof durchs Dorf fahre, dann bin ich tatsächlich weder Verlegerin noch Aufsichtsratsvorsitzende, sondern dann bin ich in erster Linie Mutter, bin aber auch für diesen Hof, wie mein Mann eben auch, sehr verantwortlich für all das, was da passiert. Und da wir beide sehr herausfordernde Jobs haben mit ganz unterschiedlichen Zeitfenstern, ist es meistens auch so der Moment der Staffelübergabe. Er fährt, ich komme und dann wird noch kurz abgestimmt, was zu tun ist. Also eigentlich ist diese Art von dem Eintauchen aus einer Welt in die andere für mich, glaube ich, ein wunderbarer Ausgleich und eine sehr gute Mischung, um wirklich so das tun zu können, was ich tue.
Also meine nächsten Fragen haben Sie fast beantwortet. Ich hatte ja auch stehen, wie oft sehen Sie Ehemann und Kinder? Das ist ja gar nicht so einfach, muss man schon mal koordinieren.
Ehemann sehe ich natürlich in den Sommermonaten oder in der Außensaison, wie man im Reitsport sagt, wenig. Die geht im Mai los und endet jetzt irgendwann nach dem Championat. In diesem Jahr sind es ja die Olympischen Spiele, das heißt irgendwann im Mitte August. Da sehe ich ihn tatsächlich wenig. Er ist ab mittwochs oder spätestens donnerstags unterwegs zu den Reitturnieren mit seinen unterschiedlichen Reiterinnen und Reitern. Und ich versuche in der Woche so zu reisen, dass ich nie länger als 2 Nächte von zu Hause weg bin. Und an den Wochenenden, auf Ihre Frage zurückzukommen, wann sehe ich meine Mädchen, sind wir dann im besten Fall alle vier Mädels zu den Reitturnieren unterwegs. Wobei, jetzt sind sie schon, die Jüngste ist gerade 18 geworden, sehr viel selbstständiger und brauchen keine Mutter mehr, die ihnen die Ponys von A nach B fährt, was ich schade finde.
Zurück zum Steckbrief, weil wir sind ja dabei, den noch kurz und knapp auszufüllen, aber trotzdem war das hier mein kleiner Exkurs. Da habe ich jetzt auch stehen, Zahl der Kinder.
3.
Aber Enkel noch nicht.
Nein.
Naja.
Nein, also noch nicht.
Wenn die Jüngste 18 ist, ist alles möglich,
ja, ja.
Habe ich mir zugehört. Okay, Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Da gibt es übrigens auch durch meine eigene Kindheit mit Pferden ganz wahnsinnig viele schöne Ecken durch Reitturniere, die wir mit meinem Vater damals besucht haben, meine Geschwister und ich, die, glaube ich, keiner so kennt. Also Hattingen-Dumberg ist so ein Ort, der mir sofort einfällt, wo ich wirklich super schöne Erinnerungen mit verbinde. Ruhrgebiet ist für mich vor allen Dingen natürlich mein Zuhause in Essen, meine Jugend in Werden am Baldeneysee, die ganzen Partys, die wir da gefeiert haben, das sind wahnsinnig schöne Erinnerungen. Also mit einem schönen Ort verbinde ich idealerweise auch immer schöne Erinnerungen. Es gibt aber auch einen Ort, den ich wunderschön finde im Ruhrgebiet, und das ist der Friedhof in Essen-Brennay, weil da sehr viel Familiengeschichte nicht nur liegt, sondern auch passiert ist. Und ein besonders schönes Ereignis, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, war, als meine Geschwister und ich in 2021 die Mehrheitsanteile an unserem Unternehmen übernommen haben und es ein wahnsinnig heißer Tag war und ich einige Zeit oder ich war zu früh in Essen, musste noch warten und bin auf diesen sehr, sehr schönen Friedhof gefahren, auch da, um mich so ein bisschen an das Grab unserer Großeltern zu setzen. Und irgendwann habe ich mich unter so einen ganz alten Baum gesetzt und wollte da mich noch mal so ein bisschen sammeln und die Zeit irgendwie umbringen. Also eigentlich ein schönes, schattiges Plätzchen. Und zufällig, und das war wirklich ein Zufall, ist mein Bruder vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Der hatte die gleiche Idee. Mhm. Und bevor wir dann zum Signing gegangen sind, haben wir uns an diesem Ort getroffen. Deswegen ist das für mich so ein ganz emotionaler, besonderer und auch wunderschöner Ort, weil da so viel Frieden, auch was unsere persönliche Geschichte angeht, das verbinde ich damit.
Jetzt gehe ich als nächstes aber auf diesen Friedhof in Bredeney. Ich habe noch ein paar kurze Dinge. Lieblingsfarbe?
Aktuell tatsächlich Orange.
Haben Sie an?
Habe ich extra an.
Passend, Ohrringe, alles drin. Wunderbar. Ja, wir haben ja hier, Radio Essen ist ja das Rot, das beißt sich ein bisschen, aber das kriegen wir vielleicht noch kompatibel. Lieblingsmahlzeit?
Gebackene Auberginen bei Franco in der Officina in Essen-Bredeney. Wie heißt es dann? Melanzane? Mit Käse überbackene Auberginen und mit so ein bisschen Tomatenragout esse ich wahnsinnig gerne.
Vegetarisch?
Aber auch, ja, schon vegetarisch, obwohl ich wahnsinnig gern Fleisch esse. Aber ich lebe auf dem Land und fahre an vielen Stellen vorbei mit dem Rad, wenn ich da unterwegs bin, und denke, nee, das sollten wir echt nicht mehr essen, wenn die so 18 Monate sehr eng aneinander gefercht da stehen. Und ich habe deswegen schon vor langer, langer Zeit beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen. Ab und zu, wenn ich weiß, wo es herkommt, esse ich wahnsinnig gerne ein Filet und möchte aber, dass das vorher auf der Wiese gestanden hat und dort im besten Fall auch gestorben ist.
Also eine leicht Flexitarierin.
Aber,
Größtes Hobby, ist das das Reiten?
Ja, aber dann müsste ich es ja auch selber ausüben, was ich wahnsinnig gerne tun würde, seitdem ich aber mit meinem Mann zusammen bin, was jetzt auch fast schon 25 Jahre sind. Ich glaube, nach einem Jahr wurde mir klar, dass das nicht mein Hobby werden wird, weil das ist ein bisschen so, wie wenn Sie auf dem Nürburgring mit dem VW Käfer ankommen. Ich hatte damals ein sehr nettes und sehr liebes Pferd, Rialto, und den brachte ich mit in diesen Profistall, für den er damals gearbeitet hat, und dachte immer, es gibt nicht einen Sprung, der so klein, so niedrig ist, dass ich auch drüber springen kann. Also habe ich dieses Hobby, was es bis dahin war, aufgegeben. Ich würde sagen, mein größtes Hobby sind tatsächlich meine Kinder, das Leben mit den Pferden und deren Sport zu begleiten, aber ob das ein Hobby ist. Ansonsten fahre ich wirklich sehr gerne Fahrrad und für mehr habe ich nicht viel Zeit für andere Hobbys.
Dann ist die Arbeit da und vielleicht ist die Arbeit ja auch ein bisschen wie ein Hobby.
Hin und wieder.
Ihre größte Stärke?
Ich bin sehr diszipliniert. Ich bin wahnsinnig perfektionistisch. Das ist aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch eine Schwäche, je länger ich drüber nachdenke oder je älter ich werde. Ich bin sehr zielstrebig. Also ich verbinde das mit einem, wie ich für mich beschlossen habe, mit einem gesunden Optimismus. Also aufgeben ist keine Chance oder keine Option. Und das werte ich als Stärke, weil ich das Gefühl habe, es hat mich eigentlich bis hierhin durch mein Leben wahnsinnig gut getragen. Und damit fühle ich mich sicher und beschützt und glaube auch, dass ich mit einem gewissen Optimismus, gerade in diesen Zeiten, in dieser Branche, der Medienbranche, ein Rüstzeug mitbringe. Und das würde ich schon als Stärke bezeichnen.
Nun kommt natürlich die Gegenfrage, Ihr größtes Laster.
Oh, ich bin wahnsinnig nachtragend.
Oh.
Ja, ich bin aber auch Skorpion. Ich vergesse niemals. Ich arbeite, jetzt bin ich 52 oder werde, ich arbeite natürlich jetzt mit dem Mittelalter daran, gewisse Schwächen abzulegen. Das heißt auch das Nachtragende und das Unversöhnliche. Das muss irgendwann gehen, weil man schleppt ja auch sonst so Energien mit sich rum, die sich wahrscheinlich dann irgendwann auch im Gesicht niederschlagen. Und dann kriegt man so einen verbissenen Zug um den Mund. Mhm. Leider wird mir oft als Schwäche vorgehalten, ich sei unpünktlich. Das hat aber nichts mit meinem Anspruch zu tun, das besser zu machen. Und meistens bin ich unpünktlich, weil ich für jemand anderen und meistens sind es die Kinder oder irgendwelche Pferde noch schnell was machen muss. Aber es ist auch eine Schwäche. Ich wäre gern pünktlich.
Einen Punkt habe ich noch, passt zum Radio. Und wir haben uns eben auch in einer Richtung schon unterhalten, musikalische Vorlieben.
Also ich bin wirklich ein riesengroßer ABBA-Fan. Mhm. Ich habe vor 2 Jahren ABBA Avatar in London gesehen. Und da, glaube ich, habe ich mich nochmal vollständig neu in diese wundervollen 4 Menschen verliebt. Und in die Musik und vor allen Dingen natürlich auch in das, was sie uns, als wir groß geworden sind, also die, die so in den 70er Jahren groß geworden sind, so an Lebensgefühl mitgegeben haben. Übrigens auch, wenn ich so auf meine Eltern schaue. Also das Gefühl, wenn man im Auto hinten saß, meine Mutter, die fuhr so ein wunderschönes, dunkelbraunes Mercedes-Coupé. In unserer Familie werden die Autos immer wahnsinnig lange gefahren, deswegen fährt sie nicht dieses, aber den Nachfolger fährt sie immer noch. Und wenn dann so in den Kassettenrekorder die ABBA-Kassetten reingeschoben wurden, das war schön. Aber ich muss auch sagen, ich bin Schlager-Fan. Mhm. Schlager.de ist eine wunderbare Akquisition der Funke Mediengruppe, weil wir jetzt natürlich Schlager rauf und runter haben und spielen und die ganzen Effekte hoffentlich auch nützen. Aber es gibt auch eine Playlist, die ich auf meinem Handy habe und da ist unterschiedlichste Musik zu unterschiedlichsten Momenten, Ereignissen und Erinnerungen. Insofern, das ist total durcheinander gewürfelt. Heute Abend bin ich mit meiner Familie bei Coldplay. Das ist auch eine Musik, die ich liebe. Und last but not least muss ich das sagen, Julio Iglesias, den wollte ich sehr gerne heiraten, aber das klappt nicht mehr.
Das scheint nicht funktioniert zu haben.
Nee.
Merke mir das für die Musikwunschsendung, die wir immer haben. Also da müssten wir jetzt entscheiden, ABBA, Schlager oder Coldplay.
Dann wünsche ich mir ABBA, Knowing Me, Knowing You.
Das ist eine sehr schöne Nummer, ja. Das spielen wir mal mittags dann. So, Steckbrief abgeschlossen, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Lieber Wein oder lieber Bier?
Bier, Stauderbier.
Gut, ja, heimisch. Lieber Hund oder lieber Katze?
Ich habe beides im Haus, nur Hund. Also lieber Hund und Dackel ganz besonders.
Eins haben wir schon beantwortet, lieber Gemüse oder lieber Fleisch. Also gern Fleisch, aber eigentlich essen Sie jetzt
Gemüse. Ja, ich finde, wir müssen alle mehr Gemüse essen.
Lieber Zeitung oder lieber E-Paper?
Da, wo ich wohne, Münsterland, lese ich die Watz im E-Paper und bin begeistert, weil so viel mehr technische Entwicklung im E-Paper stattfindet. Also tatsächlich jetzt wirklich und ehrlich, lieber E-Paper.
Wenn wir das aufzeichnen, ist es hier warm, ist noch so ein bisschen schwül. Deswegen die Frage, lieber heißer Sommer oder lieber kalter Winter?
Heißer Sommer irgendwo am Meer ist okay. Kalter Winter finde ich schön. Hm. Ofen an und dicke Jacke und durch den Schnee stapfen, das ist schon meins.
Lieber Berge oder lieber Wasser?
Seit immer schon, also seitdem ich denken kann, immer Wasser, immer Nordsee, immer Jüst. Wobei seit 3 Jahren vielleicht habe ich das Bergwandern, alleine Bergwandern und dann in so einem Programm zu sein, wo man dann abends darüber spricht, was man gesehen hat, finde ich auch eine sehr schöne Sache.
Gut, also nicht mehr bei Jöste den Fluten.
Ist auch echt kalt. Also muss
ich wollte gerade sagen, wie kalt oder wie warm muss das Wasser sein, damit Sie reingehen?
Da bin ich gar nicht so schwierig. Ich gehe eigentlich in jedes Wasser. Die Frage ist ja immer, wie lang man drin bleibt. Und beim Jüsterstrand, der wahnsinnig breit ist, scheitert das daran, weil man dann sehr lange zu seinem Handtuch zurücklaufen muss. Aber ich springe ansonsten, und das war früher anders, ich springe mittlerweile in jeden See und jedes Meer.
Jetzt haben wir Sie persönlich schon kennengelernt. Jetzt gucke ich aber noch mal ein bisschen auf die Arbeit und die Verantwortung. Natürlich, unser Gast Julia Becker ist, ich sage es noch mal, Verlegerin, Aufsichtsratsvorsitzende bei der Funke Mediengruppe. Diese Funke Mediengruppe ist nach Umbenennung hervorgegangen aus der WAZ oder WAZ-Gruppe. Dazu gehören Lokalzeitungstitel wie eben die WAZ, die NRZ, die Westfälische Rundschau, Westfalenpost, aber auch Zeitungstitel in Braunschweig, in Thüringen. Später kam die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und Zeitschriften wie Hör zu und Gong. Und Frau im Spiegel dazu, auch dabei der Klartext Verlag und die Beteiligung an vielen Titeln und auch an Radiosendern, zum Beispiel einige Sender im Ruhrgebiet. Wir stehen gerade bei Radio Essen, da ist die Funke Mediengruppe auch beteiligt. Das ist ein Riesenapparat, Frau Becker. Fangen wir erstmal ganz oben an. Sie haben verantwortlich für diese ganzen Bereiche Deutschlands obersten Repräsentanten schon getroffen, Bundespräsident Walter Steinmeier. Wie und wann war das?
Das war 2021. Da bekam ich aus seinem Büro eine Anfrage. Herr Steinmeier würde mich gerne treffen in Berlin und es wurde kein Thema genannt. Und dann fährt man natürlich hin, wenn der Bundespräsident Gesprächsbedarf hat. Und das war kurz nach der Übernahme der restlichen Anteile, der Minderheitsanteile an unserem Unternehmen.
Und das ist noch gar nicht so lange her, ne?
2021, genau. Ja. Dann bin ich da hingefahren und dann wurde ich in sein Büro geführt und da gab es dann eine sehr nette Teestunde, die auch gar nicht nur eine Stunde war, sondern ich glaube, wir saßen fast zwei dort. Und er wollte sich bedanken für die Tatsache, dass wir als Familie tatsächlich erneut, das war tatsächlich das Besondere, in unser eigenes Unternehmen investiert haben, weil dieses Medienunternehmen auch aus seiner Sicht ein wichtiger Bestandteil unseres Pluralismus, unserer Medienlandschaft in Deutschland ist. Und er wollte sich persönlich dafür bedanken, dass wir diesen Mut und auch diese unternehmerische Weitsicht haben. Und er wünschte uns dann noch auf dem weiteren Weg viel Erfolg.
Sind Sie ein bisschen stolz darauf? Das gibt ja schon die Bedeutung des gesamten Unternehmens und auch dieses Schritts natürlich, dieses Unternehmen dann komplett zu übernehmen wieder, ne?
Also stolz macht einen das auf jeden Fall. Das ist die höchste politische Instanz, die einem da auf die Schulter klopft und gut gemacht sagt. Nur von Stolz allein können wir natürlich diese Transformation nicht schaffen. Und ich bin seitdem in engem Austausch und sehr aktiv auf allen möglichen politischen Ebenen, um auch dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen für privat finanzierte Medienunternehmen, wie wir eines sind, fair und vor allen Dingen den aktuellen Marktsituationen angepasst werden. Dafür ist mein Ansprechpartner Bundeskanzler Olaf Scholz beziehungsweise der Wirtschafts- und Finanzminister, die ich alle schon gesprochen habe zum Thema Zustellförderung oder vor allen Dingen auch Unterstützung von Medienunternehmen in Zeiten der Transformation für eine Übergangszeit.
Nochmal zu Frank-Walter Steinmeier, aber auch wenn Sie mit Herrn Scholz zusammensitzen, wie sind die so, wenn die Kameras und Mikros aus sind? Ne, wenn man beim Tee sitzt, rutscht man da auch mal ab in irgendwelche privaten Dinge oder stellt fest, ach, du warst auch schon auf Hüst oder so? Oder
ja, also genau so. Also es ist wie so oft, dass man doch in vielen Themen kocht jeder nur mit Wasser und das sind sehr nette Herren. Herr Steinmeier ist ja schon ein wenig älter. Und das erlebe ich nicht nur beim Bundespräsidenten, sondern auch in anderen Kontexten, dass ältere Herren mir gegenüber natürlich auch noch diese, wie nennt man das? Also da erlebe ich genau nicht, was sonst in der Medienbranche durchaus üblich ist. Gut gemeinte Ratschläge, ein Mustern von oben bis unten, ach, Sie essen Fleisch, das hätte ich Ihnen jetzt nicht zugetraut. Frauen wie Sie sind doch Veganer. Also immer dieses so gleich in der Schublade gepackt werden. Ich fand es wahnsinnig nett mit Herrn Steinmeier, weil ich glaube, er versteht sehr, was die Menschen in unserem Land bewegt. Seine Aufgabe oder seine Funktion ist eben eine besondere. Da muss man nicht quasi sich zu viel von den Sorgen des Unternehmertums anhören, wenn es einem quasi auf die Nerven geht es jetzt zu viel, aber es ist ein angenehmes Miteinander dann, wenn ich das Gefühl habe, da sprechen Politik und Medien Gott sei Dank dieselbe Sprache, weil Demokratie in unserem Land funktioniert nicht ohne eine freie Presse und die ist eben auch nur dann frei, wenn sie wirtschaftlich unabhängig ist. Und da bin ich dann wieder bei den Rahmenbedingungen. Aber grundsätzlich sind diese Herren und auch Olaf Scholz, das kann ich an der Stelle einmal verraten, hat einen wahnsinnig guten Humor. Ich verstehe nicht, warum er damit so hinterm Berg hält. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Schutzstrategie. Ich habe er hat mir etwas in diesem Kanzlerbüro gezeigt, um nicht zu viel zu verraten, weil das wahrscheinlich auch irgendwie privat ist, aber es gibt da einen Raum, in dem man sich ausruhen kann und da hat er mir ein bisschen erklärt, wie das auch die Vorgänger und vor allen Dingen Vorgängerinnen mit dieser kleinen Pritsche gehalten haben und das war lustig und da haben wir beide gelacht miteinander.
Schade, jetzt hätte ich gern mehr erfahren, aber ich gehe natürlich nicht in die Intimsphäre des Bundeskanzlers, aber bei Gelegenheit werde ich das nochmal rausbekommen. Wir haben ja keine Pritsche bei Radio Essen, wir halten jetzt durch, denn in diesem Podcast höre ich auch gern, wie Ihre Arbeit eigentlich aussieht. Sie sind jetzt verantwortlich für so ein Unternehmen. Sie werden sogar vom Bundespräsidenten eingeladen. Aber trotzdem gehen Sie morgens zur Arbeit oder fahren. 1:15 haben wir schon gehört. Und sind ja als Gesellschafterin dieses großen Medienkonzerns zusammen mit Ihren Geschwistern Nora Marx und Niklas Jakob in der Verantwortung. Wir sind jetzt hier eine gewisse Zeit, 20 Minuten sitzen wir hier schon und davor waren Sie schon eine Viertelstunde draußen. Ihr Telefon hat noch kein einziges Mal geklingelt. Vielleicht sind jetzt 1000 Anrufe da drauf, aber bei der Wichtigkeit Ihres Jobs, bei der Bedeutung müsste es doch, also Sie müssen doch ständig sagen, ja Moment und verkaufen und so.
Ja, gut, dass Sie mich das fragen, weil da kann ich ein bisschen etwas klar rücken. Ich bin ja nicht operativ verantwortlich. Meine Geschwister und ich, wir sind quasi der strategische Kopf der Funke Mediengruppe. Wir sind die Gesellschafter. Ich habe zudem noch die Funktion der Aufsichtsratsvorsitzenden. Das heißt, ich habe Sitzungen vorzubereiten. Da stimme ich mich mit der Geschäftsführung ab. Da bin ich sicherlich noch mal in einem anderen engen Austausch. Aber zu der Telefonfrage vielleicht nur zwei Punkte. Der erste ist, es haben wirklich sehr, sehr wenige Menschen meine private Handynummer. Das heißt, wer auch immer mich da erreicht, jetzt habe ich das Telefon natürlich ausgeschaltet, weil nichts ist störender, als wenn jetzt hier...
Haben wir alle schon gehabt, ja.
...einer reinklingelt. Aber die Telefone unserer Geschäftsführung, die klingeln hoffentlich am laufenden Band und sehr vieles geht natürlich, Anfragen gehen über mein Büro und insofern ist die E-Mail sicherlich für mich der aktivste Kanal, also kaufen, verkaufen. Ich werde immer in letzter Instanz quasi bei großen Investitionen, da gibt es bestimmte Vorgaben, ab wann die Geschäftsführung fragen muss und dann fragen sie auch, aber das machen wir idealerweise im persönlichen Gespräch, und nicht irgendwie übers Handy so hauruckmäßig. Und es gibt klare, strukturierte Wege mit Beschlüssen und so weiter. Wir sind ja auch kein Ponyhof, wie mir ein lustiges Magazin, deren Titel immer noch nicht divers ist, mal vorgeworfen hat, sondern wir gehen da schon unsere strukturell richtigen Wege, wie es sich für so ein großes Unternehmen gehört.
Dann versuche ich anders zu fragen, wie man sich die Arbeit vorstellen kann als Verlegerin in dieser Verantwortung. Zählen Sie am Ende des Tages die Einnahmen oder berechnen Sie die Rendite? Ist das dann der Job?
Auch dafür gibt es unsere wunderbare CFO, Simone Kasig, die schon unglaublich lange bei Funke ist in verschiedenen Funktionen, aber jetzt auf oberster Konzernebene genau diese Aufgabe für uns übernimmt. Aber es gibt monatliche, also um jetzt noch ein bisschen mal in meinen Alltag zu schauen, wir haben monatliche Jour Fixes, da treffen wir uns mit unseren Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Es gibt regelmäßige Updates zu unterschiedlichen Themen, wo ich quasi Kreise, Gruppen zusammenstelle und darum bitte, dass wir hier einen Austausch machen. Ich bin im Moment viel auch an anderen Standorten, was heißt im Moment, ich bin eigentlich sehr viel grundsätzlich das ganze Jahr über an unseren unterschiedlichen Standorten, war viel in der Vergangenheit, in den letzten Wochen in Thüringen, auch im Vorfeld der anstehenden Landtagswahlen, auch um da wirklich, das ist mir ein echtes Anliegen, in den Redaktionen präsent zu sein und Mitarbeitende auch persönlich zu treffen, ihnen die Möglichkeit zu geben, mit mir über Sorgen, Nöte und auch Dinge zu sprechen, die möglicherweise sonst sie nicht bei der Geschäftsführung oder ihrem Vorgesetzten geäußert haben. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich eine Einladung zu Mitarbeiterfesten bekomme, weil ich da genau das Gleiche tun kann, einfach in den Austausch gehen. Also unsere internen Themen sind das eine, Townhalls, Veranstaltungen bei Funke, die ich unterstütze, einfach dadurch, dass ich da bin. Das zweite Projekt, was quasi meines ist, das ist die öffentliche Sichtbarkeit, also in Form von Kopf und Stimme der Funke Mediengruppe. Und deswegen bin ich heute hier, ich spreche auf Panels, ich schreibe Texte, ich bin in unterschiedlichen Themen werde ich gefragt und eingeladen, mich auszutauschen. Das tue ich natürlich gerne, damit ich damit auch wirklich immer wieder unterstreichen kann. Wir sind ein Medienunternehmen, das familiengeführt ist. Wir haben eine Stimme und die soll sicht- und hörbar sein in dieser Gesellschaft. Dann erfüllen wir das, was wir uns so vorgetragen haben als unseren oder vorgenommen haben als unseren Beitrag für eine freiheitliche demokratische Gesellschaft.
Glauben Sie, dass eine Frau an der Spitze eines solchen Konzerns eine andere Kultur lebt als die meisten Männer zuvor und noch in manchen anderen Unternehmen?
Also ich bin jetzt seit 2018 Vorsitzende dieser Gremien und ich würde schon sagen, dass sich seitdem die Unternehmenskultur, und das war auch ein sehr bewusster Prozess, in unserem Unternehmen, in unserem Haus geändert haben. Also heute ist es überhaupt keine Frage mehr, dass Funke eine Verlegerin hat. Ich glaube, dass viele Mitarbeitende damit auch keinerlei Störgefühl mehr haben. Es ist ja auch so. Aber als ich begonnen habe, da waren alle Gremien männlich besetzt, also außer meiner Mutter, meiner Schwester und mir. In den Redaktionen sah es und sieht es leider immer noch anders aus, sah es aber sehr viel, also deutlich männlich geprägter aus in 2018. Also in den regionalen Medien, bei den Frauenzeitschriften interessanterweise war es immer so, dass wir da eine sehr gute, ausgewogene, paritätische Besetzung hatten, einfach des Portfolios wegen. Ich glaube, dass unser Unternehmen schon einen Wandel erlebt hat im Hinblick auf Werte, die wir uns als Familie wirklich auf die Fahne geschrieben haben und die wir auch in der Umsetzung unserer Unternehmenskultur gelebt wissen wollen. Und das geht bei der Einstellung von Spitzenpersonal eben auf höchster Führungsebene los, bis hin zu einer eigenen Stabsstelle, die wir seit diesem Jahr, und zwar auf Gesellschafterinitiative, das gab es vorher noch nicht, dass die Eigentümer sagen, wir richten jetzt eine Stabsstelle ein zum Thema Diversität. Wir nennen das Cultural Affairs. Das ist ein Bereich, der von Yvonne Weiß geführt wird, ehemalige stellvertretende Chefredakteurin der Bild, weil wir das ernst nehmen wollen, dass in Unternehmen wie unserem tatsächlich die Ansprüche, die wir durch die Transformation auch an unser eigenes Haus haben. Das heißt, die Besetzung von Männern, Frauen, Menschen unterschiedlichen Migrationsvor- oder Hintergrund, sexueller Orientierung, was auch immer. Dafür muss es eine ansprechbare Person in dem Unternehmen geben, wo Mitarbeitende sich austauschen können. Es geht übrigens auch darüber hinaus. Es geht um das Thema Krankheit am Arbeitsplatz. Also so viel mehr an Dingen, die, glaube ich, noch vor 10 Jahren undenkbar gewesen wären in einem großen alten Medienunternehmen wie das unsere.
Ja, Sie melden sich ja engagiert zu Wort, wenn es um Gleichberechtigung und Diversität geht. Das fällt auch auf, wenn man mal googelt und so. Das finde ich gut. Im eigenen Unternehmen, Sie haben es gerade gesagt, tragen Sie auch Sorge dafür und haben da entsprechend Strukturen eingerichtet. Wie ist das mit dem Berichten über Diversität und über Themen Gleichberechtigung oder eben Zusammensetzung von zum Beispiel Unternehmen oder Menschengruppen, Berufsgruppen? Haben Sie da Einfluss auf die Berichterstattung, indem Sie das so vorleben?
Also Sie meinen Funke internen sagen, Einfluss
könnt ihr, auf... Müsst ihr auch öfter darüber berichten, damit das auch in der Gesellschaft ankommt.
Auch wieder schön, dass Sie mich das fragen, weil als Verlegerin habe ich natürlich keinerlei Recht, und das nehme ich tatsächlich auch sehr ernst, auf die redaktionelle Berichterstattung Einfluss zu nehmen.
Aber theoretisch könnten Sie. Ich habe hier bei mir auf dem Manuskript geschrieben, Sie sind doch die Chefin. Sie könnten doch sagen...
Dann wäre ich eine schlechte Chefin, wenn ich in die Redaktion gehen würde, wie ein anderer CEO eines sehr, sehr großen Medienkonzerns, das ja nachweislich getan hat, schreiben Sie die FDP hoch. Das gibt es so bei uns natürlich nicht.
Habe ich schon mal von gehört, ja. Aber also das machen Sie nicht.
Das möchte ich nicht, das darf ich nicht. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, nachzuvollziehen und einen Blick zu haben. Und auch das ist die Aufgabe von Yvonne Weiß unter der Überschrift Cultural Affairs, wirklich auch Transparenz zu schaffen. Berichten wir beispielsweise nachhaltig zu oft über männliche Erfolgsgeschichten in der Wirtschaft? Kommen bei uns auch tatsächlich ausreichend Frauen zu Wort? Menschen aus der LGBTQIA+-Community, die eine ganz andere Expertise, aber auch einen anderen Blickwinkel auf Themen haben, die in unseren Titeln stattfinden. Also es geht um die Vielfalt und zwar in jeder Hinsicht und es geht um die Gleichstellung. Und eine ihrer Aufgaben besteht eben darin, tatsächlich mal zu scannen, aufzulisten, einen Überblick sich zu verschaffen, unternehmensweit, wie sind wir da eigentlich unterwegs? Weil das Männer gerne aus einem männlichen Blick über Themen schreiben, die, ich nehme jetzt mal das Beispiel aus der Gesundheitsvorsorge, Herzinfarkt. Wir wissen jetzt seit einigen Jahren und auch Funke hat da eine großartige Veranstaltung schon dazu gemacht mit dem Bild der Frau, Frauengipfel in Essen, dass Männer anders berichten über zum Beispiel den Herzinfarkt bei einer Frau. Es sind andere Symptome, es sterben pro Jahr tausende Frauen an einem falsch erkannten oder nicht diagnostizierten Herzinfarkt, weil einfach der männliche Blick tatsächlich hier nicht den Tatsachen entspricht. Und ich möchte erreichen, dass wir alles, was draußen in der Vielfalt unserer Gesellschaft vorhanden ist, dass wir das auch so abbilden in unseren Titeln, was die Berichterstattung angeht, und darüber hinaus auch abbilden in der Besetzung unserer Redaktionen. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich mit dem Zug nach Berlin fahre und schaue links und rechts, da sitzen Menschen unterschiedlichen Alters, Statur, Nationalität. Und all das muss am Ende auch in einer Zeitungsredaktion vorhanden sein. Da sind wir noch lange nicht am Ziel, aber wenn ich jetzt so durch unser Unternehmen oder durch die unterschiedlichen Standorte laufe und mich umschaue, dann haben wir schon wahnsinnig viel mehr verändert, als es noch vor 15 Jahren der Fall war.
So, wow, Sie sprechen wie gedruckt, aber kein Wunder, Sie arbeiten ja auch unter anderem für Zeitungen als Gesellschafterin. Trotzdem ist es erstmal wow, also da steht eine Menge an Aussagen da drin, auch was Sie im Unternehmen geschafft haben. Ich habe währenddessen mal über mein Manuskript geguckt, dass ich ein bisschen überspringe, weil wenn man jetzt noch in die Geschichte geht von dem Konzern, von vielen, vielen Jahren Familiengeschichte, 1948 gründete Ihr Großvater Jakob Funke zusammen mit Erich Brust die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, das wurde dann nach und nach ein Riesenunternehmen und 2012 holte ihre Mutter Petra Grotkamp die Mehrheit der Anteile an der Mediengruppe zurück. Jetzt sind sie neben ihren Geschwistern Gesellschafterin und sie leiten den Aufsichtsrat, das ist jetzt meine Kurzfassung, man könnte das nachlesen, da ist noch viel mehr drin. Sie leiten den Aufsichtsrat mit ihren Geschwistern, die Frage will ich aber stellen, haben sie mehr zu sagen als ihre Geschwister damit? Eigentlich ja, also auf dem Papier.
Nein, ich habe nicht mehr zu sagen, ich habe vielleicht mehr Aufgaben eben durch die formale Aufgabe der Vorsitzenden. Aber mein Anspruch ist natürlich, dass wir das immer gemeinsam beschließen und besprechen. Insofern habe ich nicht mehr zu sagen. Ich möchte nur einmal zu dem historischen Ablauf noch ergänzen. Den Springer-Deal von 2014 und davor gegangen war 2012 die Übernahme eben der erwähnten Brustanteile durch unsere Mutter, weil das war schon ein Gamechanger, weil unsere Mutter tatsächlich aus ihrem Privatvermögen die Mitgründerfamilie Brust aufgekauft hat. Und das wäre sonst nie möglich gewesen, um in 2014, und damals war sie Vorsitzende unserer Gremien, den Springer-Deal voranzutreiben.
Das war ein Milliarden-Deal, also das war ein dickes Ding.
Das war eine Milliarde. Ja. Und das war ein einzigartiger Deal für unsere Branche, aber auch natürlich für unser Medienhaus, weil wir damit quasi nach vorne katapultiert wurden, vom kleinen Ruhrpott-Unternehmen hin zum großen Top-3-Player der Medienbranche.
So klein waren sie auch nicht, aber Top-3-Medienplayer, da habe ich die Frage, ist so ein Riesenunternehmen wie Funke Mediengruppe, das jetzt ist, überhaupt noch führbar? Ich finde, ab einer gewissen Größe wird es wirklich schwierig.
Ja, wichtiges Thema auch in den vergangenen Jahren war immer die Frage nach der Zentralisierung, straffere Organisationen, alles schlanker, alles zentral führen. Mittlerweile haben wir nach einigen, muss man auch sagen, Runden der Geschäftsführungsbesetzung.
Also es mussten Leute gehen, es kamen
neue. Es mussten Leute gehen, die tatsächlich mit diesem knallharten, alles wird zentralisiert und alles wird aus einer Organisation her gesteuert, ist, glaube ich, auch, also meine persönliche Überzeugung, sicherlich das Idealszenario eines Top-Managers. Alle Fäden laufen bei ihm zusammen. Hm. Bei Springer zeigt sich das dann auch, wie viele Fensterachsen man in seinem Büro hat. Also das hat schon sehr, sehr viel mit der alten Welt zu tun. Mindestens dann auch zwei bildhübsche Vorzimmerdamen, die einem auch täglich das Gefühl geben, hier läuft die Macht zusammen. So, und weil das alles überhaupt nichts dazu beiträgt, dass Medienunternehmen sich transformieren, weil man genau das nicht mehr tun darf. Diese alten Machtstrukturen, dicke Türen, hinter denen man sich verschanzt, das hat ja auch viel mit mit der Angst sicherlich vor Kritik oder Angreifbarkeit zu tun, haben wir auch Prozesse, die im ersten Schritt und nach viel, mit viel Management-Expertise sinnvoll erschienen, haben wir die auch wieder korrigiert und gerade im Bereich der regionalen Medien festgestellt, wie wichtig es ist, die einzelnen Standorte zu unterstützen. Zentralisierung muss klare Grenzen haben, da wo sie dann wieder den Marken und eine Zeitungsredaktion ist so viel, so anders wie eine Zeitschriftenredaktion, auch wenn auch hier der ein oder andere Funke-Manager das ein bisschen vermischt hat im Eifer des Gefechts oder wegen mangelnder Expertise. Also auch da, Fehler zu korrigieren ist ganz wichtig und Transformation, und das ist, was mich prägt und was mich auch jeden Tag so motiviert, ist eine wahnsinnige Freiheit, wenn sie im Kopf anfängt. Also diese Chance, Dinge neu zu denken, neue Kanäle zu bespielen, neue Techniken zu installieren, zu implementieren, unsere Produkte, unseren Content auf so viel mehr Arten und Weisen auszuspielen, das ist eine riesige Möglichkeit der Weiterentwicklung. Und wenn ich heute so auf unser Digitalgeschäft schaue, und darum geht es ja im Kern, wie digitalisieren wir unsere Printprodukte, dann haben wir 200.000 Digitalabonnenten bei den Regionalmedien. Das ist toll, das reicht natürlich alles noch nicht. Aber wir haben die Technik, wir haben das Know-how, wir können jetzt schon 500 Mitarbeitende aus den reinen Digitalerlösen bezahlen. Und das ist, wenn man mal schaut, wie alt dieses Unternehmen ist, was wir bisher immer so gemacht haben und weil ja alles gut lief und keiner irgendwie fand, so richtig anstrengend uns jetzt zu verändern, so schlecht ist doch noch alles nicht, falsch. Wir machen jetzt seit 2018, würde ich sagen, die intensivste Zeit oder durchleben die intensivste Zeit der Veränderung der Funke Mediengruppe. Und wir sind wahnsinnig weit gekommen und darauf bin ich unglaublich stolz.
Aber da ist doch ein wahnsinniger Druck dahinter, weil doch klar ist, mit Print wird man auf Dauer kein Geld mehr verdienen. Das ist auslaufend. Das heißt, es geht nur über die digitalen Medien und die Transformation. Und dazu braucht es Geld, das man erstmal verdienen muss. Sie haben es ja gerade gesagt, aus dem Springer-Deal sind ja auch immer noch ein paar Verbindlichkeiten da. Und jetzt heißt es, neues Geld verdienen und Geld haben, um das alles zu finanzieren. Wie lässt sich das finanzieren? Also das werden Sie ja nicht immer aus der privaten Schule wie damals als Schatulle wie 2012 noch dazu schießen wollen, sondern Sie wollen ja Geld verdienen als großes Unternehmen. Und wir wissen von den Medienunternehmen, und da sind wir beim Besuch von Steinmeier in Gedanken, wie wichtig sie sind, aber wie schwer sie finanzierbar sind, wenn man das Demokratische, das Medienkompetente wieder weiter fördern will.
Also Sie merken, da bin ich direkt, das ist mein Thema. Der Druck ist groß, ja. Aber ich finde, wir brauchen genau diesen Druck, um uns zu verändern. Und wenn Sie auf unsere Produkte schauen, auf unsere Titel, auf unsere Marken, diese Transformation und vor allen Dingen verursacht durch den wirtschaftlichen Druck, der dann noch sich in einer Dramatik vergrößert und zugenommen hat durch Corona, durch die Energiekrise verursacht, durch den Ukraine-Krieg, durch all das, was uns quasi on top noch auf die Füße gefallen ist, Papierpreise und so weiter. Aber diese Transformation führt dazu, dass der Anspruch an unsere Produkte in Zeiten der Digitalisierung noch besser zu werden, noch mehr Userinnen und User für ein Abo zu gewinnen, sie zu überzeugen, der hat einen unglaublichen Impact auf die Qualität. Weil dieses reicht doch alles noch so und das, was wir den Leuten da draußen präsentieren, das ist das, was sie wissen sollen. Wir verstehen einfach oder wir haben lange Zeit in dieser gesamten Branche die Augen davor verschlossen, was Menschen von uns erwarten, welchen Anspruch an Technik, an Qualität, aber auch an Schnelligkeit und auch an der Art und Weise haben, wie wir unsere Kanäle, gerade auch im Bereich Social Media zum Beispiel, bespielen. Und da reicht eben ein Weiter-so nicht mehr aus. Und wenn es an der Kreativität oder Visionskraft des Verantwortlichen, der Verantwortlichen mangelt, dann ist es unsere Aufgabe als Eigentümer, den Besseren, den Geeigneteren, die Geeignetere zu suchen, damit dieses Geschäft transformiert wird. Und zu dem wirtschaftlichen Druck, ja, ist aber, werden wir das jetzt nicht für alle Zeiten aus unserer Privatschatulle finanzieren können und wollen. Warum? Weil ein Großteil unseres Familienvermögens steckt in diesem Unternehmen. Ich habe das gerade erwähnt. Unsere Mutter ist da 2012 schon einen großen Schritt gegangen. Und 2021 haben meine Geschwister und ich quasi diese Mission, das Unternehmen in eine Familienhand zu bringen, um eine Strategie auch wirklich zu für Funke, für unser Unternehmen zu finden und dann auch umsetzen zu können, was in der Vergangenheit immer gescheitert ist, weil die Minderheitsgesellschaften auf Ausschüttungen bestanden haben. Ich will hier nicht so weit ausholen, aber das ist unsere Mission, wir haben das finalisiert. Der Kern dessen war aber eben auch die Tatsache, und das ist eine wirtschaftliche, dass das, was ursprünglich immer in dieser Satzung, unserer Satzung stand, 80% des Ergebnisses werden ausgeschüttet, damit vom Tisch war. Und aus meiner Sicht, und das wurde mir relativ klar, als ich da 2018 sehr einstimmig und einhellig von allen gewählt wurde, jetzt kann die Julia das mal machen, wird schon nicht so ungemütlich werden. Da war mir relativ schnell klar, als der erste Lockdown kam, wir werden in dieser Runde der Gesellschaft da keine Einigung finden zum Thema, was braucht dieses Unternehmen von uns, auch an wirtschaftlicher Unterstützung und wie viel wollen andere, auch zu Recht, stand tatsächlich ja schwarz auf weiß so auf dem Papier, nach wie vor entnehmen. Fakt war, hätten wir das nicht korrigiert und nicht abgestellt, wäre dieses Unternehmen sicherlich heute nicht mehr da.
In Zukunft wollen Sie genauso da sein, vielleicht noch größer, qualitativ hochwertiger, digitaler werden, also mit der Zeit gehen, das habe ich verstanden. Es braucht aber immer noch Menschen, trotz KI, damit kann man viel machen. Und Sie haben auch selbst mal gesagt in einem anderen Podcast, glaube ich, Sie stehen für nachhaltig verlässlichen Journalismus, auch in Zukunft. Nun ist es ja so, dass der auch gut bezahlt werden muss. Und wenn das Geld knapp ist, dann gehen. Wir haben das in diesem Sommer erlebt. Wir haben das beim WDR, wir haben das auch bei Radio Essen, wir haben das auch bei der Funke Mediengruppe. Natürlich Journalistinnen und Journalisten auf die Straße und sagen, uns reicht das nicht, wir wollen auch mehr Geld haben. Stichwort Inflation und so. Wurmt Sie das, dass Sie diese Rückmeldungen bekommen, dass Sie das nicht voll befriedigen können? Oder wie gehen Sie damit um?
Also klar, also Wurmen im Sinne von, finde ich jetzt unangebracht, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Ich verstehe den Anspruch und die Sorgen von so vielen Menschen, die sagen, alles ist teurer geworden, was tut jetzt mein Arbeitgeber dafür? In einem Unternehmen wie unserem muss ich aber auch natürlich immer dann anführen, diese Transformation kostet unglaublich viel. Ressourcen, Geld, und auch am Ende also menschliche Expertise, die wir brauchen, um wirklich in diese digitale Zukunft zu gelangen. Und viele Menschen, die über Jahrzehnte bei Funke arbeiten, haben diesen Anspruch auf, jetzt bin ich schon so lange da, die werden aber vielleicht auch nicht diejenigen sein, die mit dem, was sie können und auch tun wollen, und das möchte ich überhaupt nicht generalisieren, aber wir brauchen auch wirklich andere Menschen, anderes Digital-Know-how, andere journalistische Kompetenz da, wo das, was unser altes Printgeschäft war, eben, wie Sie es vorhin ansprachen, ausstirbt. Ich persönlich glaube übrigens, dass Print immer leben wird, nur in einer anderen Darreichungsform und auch mit anderen Erlösmodellen, was wiederum dann in Ordnung ist, wenn wir es kompensieren durch E-Paper, Digital-Abos, aber durch ein klug aufgesetztes, und das ist in unserem Falle auch die Aufgabe von Stefan Turm, klug aufgesetztes Digitalportfolio, also Akquisitionen nah am Kerngeschäft. Wir haben mit Edition F ein wunderbares weibliches Digital, also ein Frauenportal akquiriert, was in so vielen Bereichen durch Synergieeffekte wunderbar mit dem ergänzt, was Funke an auch Frauenmagazinen, aber auch in den Regionalmedien an Themen hat. Und hier auch im Bereich der Jobportale, über all diese digitalen Akquisitionen ein Mehr an Erlös, der wiederum den Redaktionen und dem Journalismus aus Leidenschaft, das haben wir uns nochmal auf die Fahne geschrieben, zugutekommt. Das ist unser Auftrag. Ich wäre da gern auch schon weiter und würde auch das genau tun, nämlich aufgeräumt haben, Strukturen da zu verändern, wo auch die KI uns vieles abnehmen wird, was so, Sie kennen das besser aus Ihrem Alltag, aber so dieses Archivieren von Themen, dieses Suchen nach, da gibt es so viel mehr Möglichkeiten durch die künstliche Intelligenz, die man klug und eben mit der natürlichen Intelligenz bedienen muss. Aber es wird Veränderungen geben, wie dieser Konzern auch später aussehen wird. Und unser Ziel ist es tatsächlich, alles an journalistischer Kraft in den Redaktionen nicht nur zu halten, sondern aufzubauen. Bloß das kostet ja sehr viel Geld. Und darum machen wir diese ganze Transformation und haben auch diese Übernahme in der Form, für die meine Geschwister und ich ja übrigens auch noch die nächsten mindestens mal 10 Jahre vor den Banken gerade stehen müssen. Also ich verstehe die Unzufriedenheit vieler Mitarbeitender und Mitarbeiterinnen. Und ich würde Ihnen wahnsinnig gerne sagen, wir schaffen das. Ich finde, wir haben schon große Blöcke aus dem Weg geräumt, die, wenn ich auf andere Häuser schaue, die Situation da wesentlich dramatischer aussehen lassen. Und ein letzter Satz vielleicht noch zum Öffentlich-Rechtlichen, weil ich war in der vergangenen Woche in einem Talkformat beim SWR mit Kai Gnifke, dem ARD-Vorsitzenden. Und da denke ich schon, bei über 8 Milliarden Gebühren, die jeder von uns abzugeben hat, und der überhaupt nicht vorhandenen Einflussnahme, ob Sie und ich jetzt noch ein Fernsehballett uns wünschen oder die Helene Fischer Show wirklich das ist, was man, oder gehen wir noch einen Schritt weiter, die Art und Weise, wie da eben nicht kreativ, weil unter Druck stehend neue Produkte, neue Kanäle, neue Innovationen auf den Weg gebracht werden, wie sich da ein Massagesessel und irgendwie der fünfte Dienstwagen angeschafft werden. Das frustriert mich zutiefst, weil das Schlimmste ist eben, dass dieser Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen, das ist Audio und visuelle Formate, also quasi Telemedien, wie es früher hieß, und Text, journalistische Texte, das Lesen, das ist unser Kerngebiet. Und dass da nach wie vor so eine Ungerechtigkeit besteht, dagegen werde ich mich auch in Zukunft wahnsinnig für stark machen.
Also wir haben hier keinen Massagesessel, sondern ein Höckerchen und es wird auch schon warm und der Cappuccino ist aus einer von der Redaktion selbst gekauft. Das ist Kaffeemaschine, lecker. Ja, und der schmeckt sogar. Also von daher, trotzdem, um der Sache nochmal so einen positiven Abschluss zu geben, Radio, Medien, Print, Online hat eine Zukunft. Wir brauchen Journalismus. Sie haben selber auch mal gesagt, wir sind systemrelevant. Und das sehen wir ja auch beim Radio so, auch bei den Rückmeldungen oder bei den Krisen, die es gibt. Man muss es finanzieren und man muss die guten Leute bekommen. Sie arbeiten aktiv auch mit anderen Stationen in einem Projekt für den Nachwuchs mit, Use the News. Und das heißt, das ist doch das Wichtigste, Leute zu finden, die in Zukunft da leidenschaftlich dabei sind und dann auch ihren Lebenstraum erfüllen oder einen Beruf ergreifen, den sie auch behalten und ausführen wollen.
Also die Initiative Use the News ist ein gutes Stichwort, weil es ist tatsächlich die einzige Kooperation branchenweit, wo sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, private Fernsehsender wie RTL, aber auch die DPA, der Hamburger Kultursenat und viele Medienhäuser wie eben auch Funke versammelt haben, um jungen Menschen die Notwendigkeit des täglichen Nachrichtenkonsums zu erklären. Wir gehen da in sogenannten Social News Desks, in diesen sogenannten sozialen Medien. Die sind ja nicht immer sozial, wenn man sieht, was da alles an Hass und Hate und bewusstem Chaos stiften passiert. Unsere Aufgabe ist, jungen Leuten wirklich nahezulegen, warum es wichtig ist, auf faktenbasierten Themen sich eine eigene Meinung zu bilden und der Anspruch an der Wahrheit verpflichtetem Journalismus, das ist unser gemeinsames Projekt. Wichtig ist aber auch, dass wir diese jungen Leute wirklich auch in unsere Häuser holen als Arbeitgeber, um sie auszubilden, um sie wirklich in den professionellen Journalismus hineinzuführen unter Anleitung derer, die das, wie Sie eben auch, über Jahrzehnte nicht nur ausleben, sondern auch gelernt haben. Und so bin ich auch stolz sagen zu dürfen, dass wir 200 Volontärinnen und Volontäre bei Funke ausbilden werden. Und wo immer ich in unserer Branche mit dieser Zahl umhergehe und mich gerne austauschen würde, wir machen das andere, da sehe ich häufig große Augen und dass die jungen Leute doch irgendwie alle jetzt auch gar nicht mehr so geeignet sein und nicht die richtige Einstellung oder auch die nötige Gesinnung, das finde ich, habe ich neulich in einem Gespräch erlebt, die würden nicht die richtige Gesinnung mitbringen. Und da komme ich nochmal auf meinen Punkt von vorhin zurück. Wir brauchen die Vielfältigkeit. Wir brauchen Menschen, die anders denken, die anders ticken, die andere Interessen haben. Und das ist unsere einzige Chance übrigens auch, neben der Tatsache, sie ordentlich zu bezahlen. Und dafür räumen wir bei Funke jetzt nach und nach immer weiter auf, das wird auch nie enden, aber wichtig ist, den Menschen die Wahrheit da draußen zu vermitteln und diese sozialen Kanäle, wo junge Menschen einfach zu Hause sind, anders als Steve Bannon, ehemaliger Trump-Berater, fällt mir gerade ein, das gesagt hat, flood the zone with shit, also stiftet schön viel Chaos, weil je mehr Chaos, desto ansprechbarer sind die Menschen für Populisten und patriarchalische Strukturen. Unsere Aufgabe ist, mit Hilfe dieser Digital Natives flood the zone with journalism. Und dafür treten wir an bei Funke.
Ich habe auf meinem Papier, die Zeit rennt, nämlich noch zwei kurze Fragen identifiziert mit Bitte um kurze Antwort. A, würden Sie bei Undercover Boss mitmachen, diesem Format, wo sich Chefs dann verkleiden und irgendwie als Praktikanten sozusagen in der eigenen Firma mit?
Definitiv nicht, weil ich finde, das ist immer so eine Art von, also ich finde, da führt man den Mitarbeitern auch irgendwie, da, wie nennt man denn sowas, das gehört sich nicht, so eigene Menschen, Mitarbeitende irgendwie so zu verarschen, wie man in Essen sagt. Ich gehe ganz normal durch unser Unternehmen und hoffe, dass sich da keiner von mir ertappt fühlt.
Und ich habe einen Abschnitt über Familie, Geschwister und so, weil das ist ja ein Familienunternehmen. Die Familie hat sich jetzt sozusagen das Unternehmen zurückgeholt, auch als komplette Gesellschafter, sie und die Geschwister. Ist das manchmal so ein Familienerbe, das man führt, wie so ein Königshaus? Man kommt aus den Pflichten gar nicht raus. Das sind ja Pflichten und Erwartungen, so ein bisschen wie eine Dynastie, wo wer aussteigt, ist dann für immer verloren. Also gibt es irgendwie auch so ein Gefühl? Also hatten Sie eine Wahl?
Ich glaube schon, dass ich eine Wahl hatte, genauso wie meine Geschwister auch. Es war bloß für uns keine Option. Und da ist eben schon der Unterschied zum Königshaus. Also man sieht ja, was Meghan und Harry alles aushalten müssen. Übrigens wunderbar natürlich für unsere Yellows, da immer wieder eine neue Geschichte zu schreiben. Also wir sind als Familie einfach klar und wir haben uns das richtig gut überlegt, wie wir es machen, ob wir es so machen. Und daher ist die Frage eher, wie wird das auch in Zukunft für uns als drei Geschwister? Unsere Mutter ist ja Gott sei Dank auch mit uns quasi an Bord. Wie werden wir es in Zukunft hinbekommen, dass wir schneller und besser werden? Aber wir haben uns schon sehr intensive Gedanken und über eine sehr viel längere Zeit, als vielleicht der ein oder andere sich das vorstellen mag, gemacht, wie wir diese Aufgabe angehen wollen.
Ich will das gar nicht vertiefen, ich stelle mir das manchmal auch schwierig vor, aber Sie müssen einfach nur in sich reinlächeln. Ich habe so eine Kurzsatzrunde, ich nehme nur einen Satz daraus, weil mich das tatsächlich interessiert. Ich fange den Satz an und Sie bringen ihn zu Ende. Wäre ich plötzlich mal Reporterin in Essen, dann würde ich gerne...
Ich würde gerne die Sportberichterstattung machen, weil es gibt so viel Themen und ich finde das Ruhrgebiet da schon eben auch besonders Region Ruhrgebiet, was da alles los ist. Also Sportberichterstattung stelle ich mir wahnsinnig und also aufschlussreich dann vor, wenn die Themen wahrscheinlich jeden Tag neu und anders sind.
Sie haben gleich das letzte Wort, aber das war's schon. Essen im Ohr, euer Podcast, um Menschen aus der Stadt näher kennenzulernen, Antworten auf Fragen zu bekommen, die man normalerweise im Vorbeigehen nie stellen würde. Ihr könnt gern alle Folgen von Essen im Ohr anhören oder euch das Schönste rauspicken. Ihr findet alle Ausgaben überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bekomme auch gerne Mails, Kritik, Vorschläge, Gedanken von euch, wie immer unter podcast@radioessen.de. Ich bin Christian Pflug, wünsche euch eine schöne Zeit mit den gewonnenen Erfahrungen. Nicht ohne das letzte Wort nochmal an Julia Becker, die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, zu geben, wo ich sagen muss, wir sind uns eigentlich noch nie begegnet, obwohl Funke Mediengruppe ja auch ein Gesellschafter von Radio Essen ist. Eigentlich auch witzig, dass so viele Jahre vergehen, aber der Podcast macht's möglich. So, ich bin ruhig. Die letzten Worte haben Sie.
Ich glaube, meine letzte Empfehlung oder eine Empfehlung, die ich gerne hier zum Schluss allen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle in ihrem Leben auch Verantwortung übernehmen müssen, eine Familie haben, ein familiengeführtes Unternehmen, wie auch immer, eine Entscheidung zu tragen haben. Der wichtigste Satz, der mir geholfen hat, diese Aufgabe anzunehmen und auch jeden Tag irgendwie im richtigen Sinne auszuführen, das ist relativ einfach. Ich orientiere mich immer an einem sehr einfachen Kalenderspruch, der heißt Leave it, love it or change it.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.